SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchert. Nächste Woche ist Buchmesse in Frankfurt und das heißt, auf dem Buchmarkt geht es gerade rund. Viele neue Bücher erscheinen und zwar alle auf einmal. Deswegen haben wir in dieser Sendung viel vor. Wir schauen uns den Abschluss von Anthony Powells Tanz zur Musik der Zeit an. Ein Epos in 12 Bänden. Jetzt ist der letzte Band erschienen und das Großprojekt damit abgeschlossen. Danach spreche ich mit Unda Hörner über das Jahr 1919. Es war das Jahr der Frauen. So heißt deshalb auch ihr neues Buch. Außerdem rezensieren wir den neuen Roman der Japanerin Nanae Aoyama und schauen uns dann zwei neue Publikationen von Roma- und Sinti-Autoren an. Die Musik dazu macht darum Benjamin Schmidt, der als Violinist nicht nur Klassik kann, sondern auch Gypsy Jazz. Hot Jazz Club Tracing Django Reinhardt heißt seine CD, in der er sich, der Titel sagt es, auf die Spuren des berühmten Sinti-Musikers Django Reinhardt macht. Und weil Georgien das Gastland auf der Frankfurter Buchmesse ist, besprechen wir zum Schluss noch drei neue Bücher aus Georgien. Die Autoren heißen Nana Ekvitimishvili, Achil Kikotze und Abu Yashagashvili. Zu schwierig zu merken? Macht nichts. Die Namen werden später in der Sendung noch ein paar Mal fallen. Ein 12-bändiges Roman-Epos. Das ist der Tanz zur Musik der Zeit von Anthony Powell. Rund 3000 Seiten umfasst das Werk, etwa 400 Figuren treten auf. Viele von ihnen real existiert habende Personen aus gehobenen britischen Gesellschaftskreisen. Freunde oder Bekannte des Autors selbst. Ein klassischer Schlüsselroman also, der in den letzten Jahren ins Deutsche übertragen wurde. Jetzt ist der 12. und letzte Band erschienen, nebst einem Powell-Handbuch. Sabine Grimkowski hat Powells Gesamtwerk gelesen und stellt es jetzt vor.
Ein Tanz zur Musik der Zeit, so heißt ein Gemälde des Barockmalers Nicolas Poussin. Es ist eine Allegorie der Vergänglichkeit. Umgeben von Symbolen der Endlichkeit tanzen vier junge Frauen fröhlich den Reigen des Lebens. Als er dieses Gemälde in der Londoner Wallace Collection gesehen habe, schreibt Anthony Powell in seinen Memoiren, habe er gewusst, wie sein Roman aussehen solle. Nämlich, wie Menschen sich nach einer Melodie bewegen, die ihnen die Zeit vorgibt. Anthony Powell, 1905 in London geboren, besuchte das College in Eton und studierte in Oxford Geschichte. Er arbeitete als Lektor in einem Londoner Verlag und heiratete in den englischen Adel hinein. Während des Krieges diente er als Offizier im militärischen Geheimdienst. Danach war er als Literaturkritiker und Schriftsteller tätig. An seinem Roman »Ein Tanz zur Musik der Zeit« hat Powell über 25 Jahre geschrieben. Der letzte Band erschien 1975. Der Ich-Erzähler ist ein Mann namens Nicholas Jenkins, dessen Biografie mit der des Autors weitgehend identisch ist. Der 12-bändige Tanzzyklus umfasst einen Zeitraum von 50 Jahren, beginnend im Dezember 1921 mit Jenkins ausgehender Collegezeit. Die Eingangsszene trägt das gesamte Romanprojekt im Kern in sich. Mit ihr setzt die Erinnerungsarbeit des Erzählers ein. An einem Winternachmittag in der Dämmerung beobachtet Jenkins Straßenarbeiter, die sich vor einem Eimer mit brennenden Kohlen die Hände wärmen. Es fällt Schnee. Er fühlt sich durch die archaische Szene an die Welt der Antike und an Poussins Tanzgemälde erinnert, worin er die Verkörperung irdischen Lebens erkennt.
Wie die Menschen langsam, methodisch und manchmal leicht unsicher schreiten, in Wendungen, die erkennbare Formen annehmen, oder wie sie ausbrechen in wilde, scheinbar sinnlose Drehsprünge, während ihre Partner verschwinden, nur um dann wieder zu erscheinen und erneut dem Schaustück eine Struktur zu geben, wie sie unfähig sind, die Melodie und unfähig vielleicht auch die Schritte des Tanzes zu bestimmen.
Paul ist kein Erfinder von Geschichten, er rekonstruiert Vergangenheit, individuelle und kollektive, mit Hilfe fiktionaler Mittel. Nicholas Jenkins' Lebenslauf gibt dem Roman eine Struktur, ist aber nicht das eigentliche Thema. Das benennt der Übersetzer Heinz Feldmann, der Jahre damit verbrachte, die 12 Bände in angemessener Eleganz ins Deutsche zu bringen, folgendermaßen.
Das Grundthema ist die Determination unseres Lebens, die Fremdbestimmung unseres Handelns, fremdbestimmt durch einmal das genetische Erbe, fremdbestimmt durch unsere soziale Herkunft, fremdbestimmt durch unsere zufälligen Begegnungen und Erlebnisse.
Eine durchgehende Handlung sucht man im Tanz vergeblich. Paul, in dieser Hinsicht Marcel Proust nicht unähnlich, erschafft einen menschlichen Kosmos, in dessen Mittelpunkt der Erzähler Nicholas Jenkins steht. Seine Welt ist die der englischen Upper Class, wie sie in exklusiven Clubs, auf Dinnerpartys und in Kreisen gebildeter Universitätsabsolventen zu finden ist. Eine uns eher fremde Gesellschaftsschicht, sagt Heinz Feldmann.
Es ist eine Gesellschaftsklasse, die ein Netzwerk bildet des englischen Adels, der englischen großen Elite-Schulen aus Kreisen der Wirtschaft, des Finanzwesens, der Politik und vor allen Dingen auch aus Kreisen der Kultur, der Malerei und der Literatur.
Hunderte von Personen bewegen sich mal mehr, mal weniger nah durch Jenkins' Leben. Sie tauchen auf, verschwinden und kreuzen, falls sie nicht gestorben sind, was auch, vor allem im Krieg vorkommt, den Lebensweg des Protagonisten später erneut. Koinzidenzen nennt das der Autor. Da ist zum Beispiel Sonny Fairbrother, dem Jenkins zum ersten Mal als College-Absolvent begegnet.
Als wir uns trennten, präsentierte mir Sonny Fairbrother sein sehr offenes Lächeln und sagte, Sie müssen einmal zu mir kommen und mit mir zum Mittag essen. Er stapelte sein Gepäck, Stück für Stück, in ein Taxi und verschwand für etwa 20 Jahre aus meinem Leben.
Der Tanz ist wie ein Gewebe, das sich aus diesen Koinzidenzen zusammensetzt. Durch ihren unverwechselbaren Charakter prägen sich die Figuren so ein, dass man sie auch nach 20 Jahren wiedererkennt. Und falls nicht, gleichzeitig mit Band 12 erscheint ein ausführliches, alphabetisch geordnetes Kompendium der Journalistin und Biografin Hilary Sperling, in dem man Figuren, Orte, Gemälde und Bücher, die im Tanz vorkommen, nachschlagen kann. Als eine besonders herausragende Persönlichkeit sei der unbeholfene, stämmige Kenneth Whitmerpool erwähnt, einer von Jenkins' Mitschülern im College. Eigentlich der geborene Loser, legt er eine steile Karriere beim Militär und später in der Politik hin. Mit ihm beginnt und endet der Tanz. In hoppelndem Dauerlauf tritt er zu Beginn des ersten Bandes in Jenkins' Leben. Am Ende des 12. Bandes bricht er nach einem Waldlauf tot zusammen. Eine weitere unvergessliche Figur ist die unberechenbare Pamela Flitton, ein Teufel von einer Frau, wie Herbert Stevens, einer von Pamelas zahlreichen Geliebten, bemerkt. Sie übt eine verheerende Wirkung auf Männer aus und heiratet Whitmerpool, ohne ihr weit verzweigtes Liebesleben aufzugeben. Prüde geht es im Tanz keineswegs zu. Nymphomanische und andere sexuelle Vorlieben oder Bordellbesuche werden nicht ausgespart. Auch wenn das Sexuelle, wie eigentlich alles, in unterkühlter Form abgehandelt wird. Hitzigkeit ist offenbar kein erstrebenswertes Ideal der englischen Upper Class. Sein Tanz, sagt Paul, sei vergleichbar mit einem gepflegten Gespräch beim Abendessen. Es stimmt, der Tanz trägt den Charakter einer gebildeten, kultivierten Konversation, unterschnitten von Poles unnachahmlicher, trockener Ironie. Heinz Feldmann beschreibt die Polesche Sprache so.
Eine sehr präzise Sprache, die Sprache der englischen Oberschicht, der englischen kultivierten Oberschicht. Sie ist einmal charakterisiert durch Präzision, ihre Darstellung, aber auch gleichzeitig durch ihre Laxheit, auch grammatische Laxheit manchmal, die ein wunderbares Vehikel ist für das, was er darstellen will, nämlich die Vielfalt des Lebens und die gleichzeitige Determiniertheit.
In Poles Tanz findet man nicht die unbeschwerte Heiterkeit der Screwball-Komödien des Zeitgenossen P.G. Woodhouse, nicht den Sarkasmus der Gesellschaftsdramen von Evelyn Waugh, der den Kollegen Poe außerordentlich schätzte. Der Tanz ist vielmehr ein faszinierendes Sittengemälde aus dem England des 20. Jahrhunderts, ein Porträt der englischen Oberschicht. Es lotet die Tiefe menschlichen Daseins aus und ist zugleich ein Meisterwerk der Unterhaltungskunst und very, very British.
Sabine Grimkowski besprach den Klang geheimer Harmonien, den letzten Band des 12-bändigen Romanepos Ein Tanz zur Musik der Zeit von Anthony Powell. Heinz Feldmann hat alle 12 Bände aus dem Englischen übersetzt. Dazu gibt es außerdem Hilary Sperlings Einladung zum Tanz, ein Powell-Handbuch, übersetzt von Sabine Franke. Alle Bücher sind im Elfenbein Verlag erschienen. Nach und nach kommen die Powell-Romane übrigens auch im Taschenbuch bei DTV heraus. Und noch ein Hinweis für Fans, die sich mit Fans zusammenschließen wollen. Es gibt sowohl in Deutschland als auch in England eine Anthony Powell-Gesellschaft. »1919, das Jahr nach dem Ersten Weltkrieg, das erste Friedensjahr. 100 Jahre ist es her. Alte Strukturen waren wie weggeblasen. Der Kaiser war im Exil und in Versailles wurde Deutschlands Kriegsschuld taxiert. In Berlin tobte der Spartakistenaufstand und in Weimar trat die Nationalversammlung erstmals zusammen. Allen war klar, Neues musste her und zwar sofort. Kurzum, ein Jahr des totalen gesellschaftlichen Umbruchs und gerade deshalb auch die große Chance für die Frauen. Darüber hat die Autorin Unda Hörner ein Buch geschrieben. 1919, das Jahr der Frauen heißt es. Und ich begrüße Unda Hörner bei mir im Studio. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend.
Ja, hallo.
Frau Hörner, das Jahr 1919, das hat es politisch ganz schön in sich. Ich habe es gerade kurz skizziert. Was hat dieses Jahr denn insbesondere für die Frauen gebracht?
Also der ganz große Termin für die Frauen war der 19. Januar 1919. Da durften sie nämlich das erste Mal an die Urnen schreiten. Also Frauen hatten erstmals das aktive und passive Wahlrecht. Das heißt, sie konnten nicht nur wählen, sondern sich auch wählen lassen. Und der Erfolg war also ganz groß. Frauen machten also ganz stark Gebrauch von diesem neuen Recht. Und im ersten Parlament saßen dann 37 Frauen, was eine ganze Menge ist. Und die prominenteste, die wir heute kennen, ist Marie Juchatz. Die hielt als erste Frau im neuen Parlament eine Rede, die sie begann mit sehr verehrte Herren und Damen. Und das löste große Heiterkeit aus, natürlich in den Reihen der Herren, die sich aber schließlich daran gewöhnen mussten, dass Frauen nun auch mitreden durften.
Das hatten Sie vorher noch nicht gehört?
Nein.
Das war neu. Sie haben ja schon eine ganze Reihe Bücher geschrieben, in denen es häufig um Persönlichkeiten des frühen 20. Jahrhunderts geht. Also Sie haben zum Beispiel geschrieben über Franz Kafka und über Felice Bauer, über Elsa Triolet und Louis Aragon, über die Frauen der Surrealisten und über Pariser Fotografinnen der 20er und 30er Jahre, um nur einige wenige zu nennen. Hatten Sie bei früheren Recherchen denn schon das Gefühl, das Jahr 1919, das ist ein ganz besonderes Jahr?
Das ist natürlich insofern ein besonderes Jahr, weil da die ganze Weltordnung im Grunde genommen in Frage steht. 1919 steht die ganze Weltordnung in Frage, weil der Erste Weltkrieg nun alles durcheinander geworfen hat. Also die K&K-Monarchie ist Geschichte. Es werden ganz neue Grenzen gezogen. Und vor allen Dingen im besiegten Deutschland muss man sich eben überlegen, wie geht es jetzt weiter? Wir haben keinen Kaiser mehr, wir wollen eine Republik. Und die wird, ja, wie soll ich sagen, unter Schmerzen geboren, weil eben die Spartakisten, denen reicht es nicht, eine Sozialdemokratie. Die Kämpfe werden blutig niedergeschlagen im Januar. Und Rosa Luxemburg ist das prominente Opfer, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Also es ist dann schließlich die Republik hart und blutig erkämpft. Und dann muss man eben zusehen, wie die ganze Bürokratie zum Beispiel und auch die Pädagogik, wie sich das dann eben wieder neu ordnet in einer ganz neu aufgestellten Gesellschaft.
Sie haben gerade schon Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht angesprochen. Mit den beiden beginnen Sie auch in Ihrem Buch. Mhm. Sie beschreiben das sehr szenisch, wie die beiden von Freikorps verfolgt werden und in einer Wohnung aufgestöbert werden, in der sie sich versteckt haben, und wie sie dann verschleppt werden. Das ist sehr anschaulich, wie Sie das beschreiben. Lagen Ihnen diese beiden besonders am Herzen oder gab es andere Figuren, die Ihnen besonders viel bedeutet haben in Ihrem Buch?
Das ist natürlich ein ganz trauriger Auftakt für dieses Buch, aber es passiert nun mal im Januar, und da ich das Buch chronologisch aufgebaut habe, ist das erste Kapitel eben dieses Kapitel mit dem Mord an Liebknecht und Luxemburg.
Ja, Ihre Leiche wird auch erst sehr viel später gefunden im Berliner Tiergarten.
Das zieht sich so durch das halbe Buch. Erst im Mai wird die Leiche gefunden.
Ja.
Im Landwehrkanal in Berlin.
Sie haben das Buch chronologisch geordnet. Sie hatten es gerade schon gesagt, nach Monaten geordnet. Das heißt 12 große Kapitel von Januar bis Dezember. Warum diese chronologische Gliederung? Man hätte es auch thematisch angehen können. Ein Kapitel Politik, ein Kapitel Pädagogik, Reformpädagogik, ein Kapitel Sexualität oder sowas.
Ja, diese thematische Ordnung bzw. biografische Ordnung, Kapitel eine Frau, das erschien mir zu konventionell und langweilig. Und darum habe ich es chronologisch geordnet, weil man natürlich von Januar bis Dezember auch eine ganz andere Stimmung transportieren kann. Im Januar startet noch alles nach Versailles, wo die Friedensverhandlungen beginnen, und man ist gespannt, erhofft sich natürlich auch in Deutschland gnädige Bedingungen für den Frieden. Und als es dann raus ist im Spätsommer, was das für Deutschland bedeutet, diese hohen Reparationszahlungen zum Beispiel und weiterhin die Besetzung des Rheinlands, da ist die Enttäuschung natürlich groß. Und jemand wie Käthe Kollwitz, die 1919 auch eine große Rolle spielt, als erste Frau in der Preußischen Akademie der Künste. Käthe Kollwitz, die immer auf der Seite der Armen und Geknechteten ist, die sieht die Katastrophe kommen, weil sie sagt, so werden die Armen noch ärmer. Durch diese Bedingungen wird das soziale Elend bestimmt nicht gelindert.
Ich musste beim Lesen auch teilweise an eine Art Fernsehserie denken. Also jeder Monat als eine Art Folge innerhalb dieser Serie, in der ich dann als Leserin immer wieder einigen der Frauen begegnet bin, bei denen quasi vorbeischauen konnte. Hatten Sie diese Assoziation auch beim Schreiben?
Ja, klar, das hat mir auch Spaß gemacht, sozusagen am Ende jedes Monats so eine Art Cliffhanger, wie das bei den Telenovelas zum Beispiel genau. ist, zu schreiben, damit man dann auch gleich im nächsten Monat weiterlesen mag. Klar.
Sie haben versucht, so schien es mir zumindest, eine ausgewogene Auswahl zu treffen, also Frauen aus allen Bereichen einzuarbeiten. Also zum Beispiel Else Lasker-Schüler spielt eine große Rolle, dann als Autorin, Käthe Kollwitz, sie nannten sie gerade, als Künstlerin, Marie Juchatz als Politikerin oder Coco Chanel als Modedesignerin oder auch Marie Curie als Naturwissenschaftlerin. All diese Frauen mit ihren verschiedenen Professionen sind dabei. War das von Anfang an Ihr Ziel, auch Frauen aus allen gesellschaftlichen Bereichen vorzustellen?
Das Auswahlkriterium war ganz klar. Ich nehme Frauen, für die dieses Jahr 1919 eine besondere Sternstunde darstellt. Also erste Frau im Parlament, erste Frau in der Akademie und jemand wie Coco Chanel, die hat die Lizenz für das berühmte Parfum Nummer 5 erworben, womit sie also wirklich katapultiert wurde in den Himmel der großen Couturiers, die dann eben auch Kosmetiklinien machen, ist ja heute auch so üblich. Oder zum Beispiel Hannah Höch, die hat ihre erste Dada-Collage gemacht. Das klingt jetzt erstmal so, naja, warum 1919 Dada-Collage? Das könnte jetzt ja auch ein bisschen später gewesen sein. Warum ist das für dieses Jahr so bedeutend? Ja, es ist vielleicht nicht unmittelbar politisch, so eine Collage. Aber das Rohmaterial für eine Dada-Collage stammte aus Zeitungen. Und das war das Medium der Stunde. Ja.
Ich dachte allerdings bei der Lektüre auch, das sind ja alles gebildete Frauen. Mhm. Ist das Jahr 1919 wirklich das Jahr der Frauen oder eher doch das Jahr der gebildeten Frauen?
Naja, also Bildung kann man natürlich nicht hoch genug einschätzen. Das sind alles Frauen, die großen Wert darauf gelegt haben, ihre neu erworbenen Kenntnisse oder eben auch ja einfach ihr Selbstbewusstsein nach außen zu tragen und eine Art gesellschaftlichen Fortschritt damit zu bewirken.
Berlin ist in Ihrem Buch sehr wichtig, steht zentral, wobei Berlin nicht die einzige Stadt ist, über die Sie schreiben. Also Sie schreiben auch über München, über Prag, sehr viel über Paris.
Nicht zu vergessen Stuttgart, die erste Waldorfschule.
Ja, ganz genau. Und auch Clara Zetkin ist auch in Stuttgart beheimatet gewesen. Also Sie entwerfen so eine Art literarische Geografie, so für den engeren europäischen Raum, würde ich mal sagen. Trotzdem kommt Berlin am häufigsten vor und auch am differenziertesten. Ist denn 1919 vor allem auch ein Berlin? Berliner Jahr oder zumindest ein Jahr für die städtische Frau?
Naja, Berlin war die Hauptstadt, obwohl die Weimarer Zeit eben in Weimar begann, wo die erste Nationalversammlung getagt hat, weil die Unruhen in Berlin, das war zu riskant, man ist dann lieber in die Provinz gegangen. Auch das Bauhaus wurde ja bekanntlich in Weimar gegründet, 1919 im April. Aber Berlin war natürlich die Drehscheibe für bestimmte, ich sag mal so ganz liberale und bahnbrechende Entwicklungen. Also zum Beispiel das Institut für Sexualforschung von Magnus Hirschfeld, dem auch viele Frauen anhing, also Helene Stöcker, die hat ganz eng mit Magnus Hirschfeld zusammengearbeitet, wenn es um Geburtenregelung zum Beispiel ging. Und das kann man sich natürlich ganz schlecht irgendwo in einem braven Provinzstädtchen denken. Das war die Metropole Berlin, wo es also auch eine große Lesben- und Schwulenszene gab, natürlich längst nicht so anerkannt wie heute, aber eben doch auch recht offen. Ja. Und was natürlich für mich auch ganz wichtig war, war Paris sozusagen als Kontrast zu Berlin, weil Paris, die Hauptstadt des siegreichen Frankreich, die mussten eben nicht so viel neu schaffen. Die hatten ihre Republik schon, das hatte eine Tradition. Und deshalb war es in Paris, anders als in Berlin, möglich, sich schon wieder ganz entspannt solchen Dingen zuzuwenden wie der Kreation eines Parfums.
Die schönen Seiten des Lebens, nicht so profund wahrscheinlich auch.
Doch auch, wenn man bedenkt, Marie Curie, die hat ihr Radiuminstitut gegründet. Stimmt. Und das hätte schon 4 Jahre zuvor aufmachen sollen, also 1914, aber dann kam der Krieg. Und durch den Krieg konnte Marie Curie allerdings ganz andere Sachen vermitteln. Also sie hat im Krieg, direkt an der Front, hat sie ihr Radium einsetzen können und die segensreiche Wirkung des Radiums eben lernen können, indem sie eben erkannt hat im Lazarett, man kann bestimmte innere Verletzungen kann man durch das Radium sehen. Also welche verheerenden Folgen die Röntgenstrahlen auch haben können, das wusste man damals noch nicht.
Ja, das merkte sie erst sehr viel später, als sie auch feststellte, dass sie sich selbst verstrahlt hat. Ja. Es ist ein Buch ohne Fotos. Die Bilder haben Sie sich, so scheint es mir, für den literarischen Frauenkalender 2019 aufgespart, den Sie mit herausgegeben haben. Kann das sein?
Ja, also nein, die Bilder sind nicht aufgespart für den Kalender. Die Verlegerin und ich, wir haben lange darüber diskutiert, ob es ein Buch mit oder ohne Bilder werden soll. Und ich war dann erstmal für Bilder, weil ich dachte, Mensch, man muss doch sehen, um wen es da geht. Aber die Verlegerin, und das verstand ich dann als Kompliment, sagte, nein, das ist so plastisch geschildert, wir machen es ohne Bilder. Und wie ich sehe, funktioniert es tatsächlich so. Also inzwischen bin ich da auch ganz der Meinung, dass es richtig war ohne Bilder. Der Kalender, der eben für das Jahr 2019 erschienen ist, über das Jahr 1919, das ist auch ein Frauenkalender und da sind dann eben die Bilder drin.
Der Kalender erscheint im selben Verlag, Ebersbach und Simon, und steht eben auch unter dem Motto Das Jahr der Frauen. Und es ist ein Kalender, den man sich hinhängen kann, vielleicht etwas größer als DIN A4, mit einem Kalenderblatt pro Woche. Und darauf hat man dann jeweils so ein Bild von einer Frau, ein Zitat von ihr oder über sie und einen kurzen autobiografischen Text. Wie sah denn Ihre Mitarbeit an diesem Kalender aus?
Ich habe die Hälfte der Blätter gemacht, das heißt also 26, und die Co-Autorin und Verlagsgründerin, Frau Ebersbach, hat die andere Hälfte gemacht. Also wir haben das sehr schön arbeitsteilig gemacht, das hat sich sehr gut bewährt.
Ist das eine andere Art von Arbeiten, wenn man so einen Kalender zusammenstellt, als wenn man an einem Buch arbeitet, weil man vielleicht kurze Texte schreiben muss?
Also für ein Buch mit 250, 300 Seiten, so wie das letzte hier, braucht man natürlich einen ganz langen Atem, das ist klar. Und diese Kalenderblätter, das sind alles sehr kurze Texte, aber man darf nicht dem Trugschluss aufsitzen, dass ein kurzer Text unbedingt schnell gehen muss, weil er muss ja auch ganz genau recherchiert sein. Und bei diesen kurzen Beschreibungen der jeweiligen Frau, die in einer Woche vorgestellt wird, geht es darum, dass es sich nicht anhört wie ein schnell ergoogelter Text, also nicht wie ein Wikipedia-Eintrag, sondern dass immer auch eine kleine Geschichte damit erzählt wird.
Ich fand den Kalender sehr spielerisch auch, muss ich sagen. Es kommen auch Sportlerinnen drin vor, Tänzerinnen, also jetzt mehr als in ihrem Buch. Und sie haben auch einige sehr witzige Zitate ausgewählt, finde ich. Also Coco Chanel wird zum Beispiel damit zitiert, dass sie sagt, einer Frau ohne Parfüm ist keine Zukunft beschert. Das hat dann auch einen gewissen Witz, oder?
Also ja, Coco Chanel ist ja auch dafür bekannt, dass sie also Sachen sehr zugespitzt gesagt hat und sehr, sehr pointiert.
Ich finde aber auch, dass ihr Buch viel frischer hat.
Danke.
Sie, wirklich. Sie erzählen darin das Jahr 1919 ja auch im Präsens und also in der Gegenwartsform. Teils auch mal anekdotisch, was dem Buch, finde ich, eine große Gegenwärtigkeit verleiht. Ist das für Sie auch tatsächlich so, also dass das Jahr 1919 200 Jahre her ist, aber trotzdem für uns eigentlich noch sehr nah ist?
Ja, sicher, diese Errungenschaften, die 1919 gemacht wurden, das sind viele Dinge, die sind heute noch gültig. Also zum Beispiel der Stil des Bauhauses. Das ist alles stilbildend gewesen, was im Bauhaus entworfen wurde. Ja, oder eben das Frauenwahlrecht, das wurde uns nicht wieder genommen. Diese vielen schönen Dinge, die in diesem Neuanfang eben zu finden sind, das Frauenwahlrecht und so weiter, die sollte man doch sehr, sehr wertschätzen und auch als Wert hüten und schön aufpassen, dass einem das nicht wieder weggenommen wird. Also 1919 hält Hitler zum Beispiel seine erste Rede, was die große Frauenrechtlerin Anita Augsburg mitbekommt und dann eben sagt, man muss ihm irgendwie das Rederecht entziehen. Also wir sollten schön aufpassen, dass diese ganzen freiheitlichen Errungenschaften, wie sie eben auch 1919 zu sehen sind, dass wir die hüten und bewahren.
Und Herr Hörner, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitteschön.
Wir sprachen über Ihr neues Buch 1919, das Jahr der Frauen. Und über den Kalender, an dem Sie mitgewirkt haben, der heißt der Literarische Frauenkalender 2019. Buch und Kalender sind erschienen im Verlag Ebersbach und Simon. Bruchstücke heißt das neue Buch von Nanae Aoyama. Der Titel entlehnt sich der ersten der drei enthaltenen Geschichten. Darin besucht die junge Kiriko einen Fotokurs und bekommt die Aufgabe, einen Tag lang Bruchstücke zu fotografieren. Was aber ein Bruchstück ist, weiß sie nicht so ganz genau. Auf jeden Fall doch etwas, das mal Teil eines Ganzen gewesen ist, oder? Aber gibt es so ein heiles Ganzes wirklich? Gibt es zum Beispiel komplett intakte Familien, perfekte Liebesbeziehungen? Damit setzt sich Nanae Aoyama in Bruchstücke auseinander. Peter Urban Halle hat den Erzählband gelesen und auch mit der Autorin gesprochen.
Nanae Aoyamas Geschichten und Romane spielen in einer überaus gegenwärtigen, unspektakulären Welt. Sie wurde vor 35 Jahren in Saitama, einer Schlafstadt in der Nähe von Tokio, geboren. Angestellte und einfache Leute, wie sie dort wohnen, bilden auch das Personal ihrer Prosa. Das scheint nicht gerade die Kulisse für große Dramen zu sein. In der Tat passiert nicht viel in Aoyamas Geschichten. Warum eigentlich nicht?
Mich interessiert der Alltag, diese kleinen Gefühlsbeben, die sich ereignen, die kleinen Abgründe, die sich auftun zwischen den einzelnen Personen. Und gerade in den zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es genug Dramatik. Das ist es, was mich interessiert.
Die kleinen Gefühlsbeben und Abgründe, von denen die Autorin spricht, äußern sich in unscheinbaren Bemerkungen, Blicken oder Gesten zwischen nahen Bekannten oder sogar Familienmitgliedern. In der Titelgeschichte ihres neuen Erzählungsbandes »Bruchstücke« erzählt die 20-jährige Kiriko von einem Ausflug mit ihrem Vater zum Kirschenpflücken aufs Land. Sie ist skeptisch, denn ihr Verhältnis zu dem wortkargen, weltfremden Mann ist nicht gerade von Tochterliebe geprägt. Ihr Gefühl zum Vater liegt, wie sie sagt, irgendwo zwischen Mitleid und Abscheu. Er ist so schmächtig, dass sie ihn gleich im ersten Satz mit einem Wattestäbchen vergleicht. Ein Mann, der in der Masse verschwindet. Er ist so substanzlos, so total ohne Format, ohne Elan, sagt sie irgendwann zu ihrem Bruder. Immerhin strengt der Vater sich ein bisschen an, jetzt, wo sie sich nicht aus dem Weg gehen können. Zum Beispiel fragt er seine Tochter, die einen Fotokurs macht.
Und was willst du fotografieren? Die Frage klang so enthusiastisch wie das »Kannst du mir mal den Lappen geben?« meiner Mutter. Einen kurzen, stillen Moment kam es mir so vor, als spielten wir Theater. Zwiegespräch zwischen Vater und Tochter oder so ähnlich. Gleichzeitig hatte ich das merkwürdige Gefühl, das Gespräch an dieser Stelle nicht abreißen lassen zu dürfen.
Was in der Erzählung Bruchstücke vor sich geht, lässt sich mit ihrem kurzen Roman Eigenwetter vergleichen, der vor 3 Jahren bei uns erschien, ihr erstes Buch auf Deutsch. Schon da zeigte sich Aoyamas stilistische Virtuosität. Mit knapper Sprache und auf knappem Raum schildert sie die Entwicklung einer jungen Frau. Es ist die leise, schnörkellose, etwas melancholische Geschichte der 20-jährigen Chizu, die zu einer alten Verwandten nach Tokio zieht. Zunächst unsicher und unentschlossen, vertraut sich Chizu nach und nach der Tante an und entdeckt deren Erfahrung und Altersweisheit. Ganz ähnlich nun entdeckt Kiriko im Verlauf des Tagesausflugs die verborgenen Qualitäten ihres Vaters, seine geheime Tiefgründigkeit. Sie erkennt seine Lebenserfahrung und wird sich der Anhänglichkeit bewusst, die sie trotz allem ihm gegenüber empfindet. Und ihre scheinbare Ausdruckslosigkeit, wie schon bei Chizu in Eigenwetter, hat auch etwas mit japanischen Umgangsformen zu tun, erklärt die Autorin.
Grundsätzlich sind die Personen verschieden und haben verschiedene Gefühle. Aber in einer Gruppe zum Beispiel muss man sich zurücknehmen und darf seine Gefühle nicht so zeigen. Sogar in der Familie ist das so.
Auf einem der vielen Fotos, die Kiriko auf dem Tagesausflug gemacht hat, entdeckt sie ihren Vater unter den Kirschbäumen. Er scheint sich in einer ganz anderen Welt zu befinden. Sein Blick geht aus dem Bild heraus in die Realität, in der Kiriko gerade steht und das Foto studiert, hin zu jenem
blassen Stern, der im Osten zwischen den Wolken aufgetaucht war.
So substanzlos kann der Vater also gar nicht sein, da er doch mit Sternen Kontakt aufnehmen kann. Und wichtiger noch, mit sparsamsten Mitteln zeigt Aoyama, dass dieser Vater stellvertretend für den Menschen an sich sein Geheimnis, sein Rätsel behält. Kiriko sagt sich am Ende,
»Je länger ich das Foto betrachtete, desto stärker hatte ich das Gefühl, meinen Vater schon immer gekannt zu haben. Gleichzeitig kam er mir völlig fremd vor.
Bekannt und fremd und rätselhaft, so sind die Menschen in Aoyamas Literatur, auch in der Geschichte Farinas Zimmer. Nur in einem wichtigen Punkt unterscheidet sich diese von allem, was wir von der Autorin kennen. Bislang waren ihre Erzähler immer weiblich. In Farinas Zimmer gibt es plötzlich einen männlichen Erzähler. Wie das?
Ich kam darauf, weil ich selber umgezogen bin. Und ich dachte, wenn ich das aus der Perspektive einer Frau erzähle, ist es einfach zu nah. Ich wollte mehr Distanz haben zwischen meiner eigenen Erfahrung und der Hauptfigur.
Der Ich-Erzähler, ein Ingenieur, steht kurz vor der Hochzeit. Mit ihren typischen kargen Strichen skizziert Aoyama die routinierte, freudlose Beziehung zwischen dem jungen Mann und seiner Braut. Anscheinend geht er eine Vernunftehe ein.
Die Anstandsbesuche bei ihren und meinen Eltern sind erledigt. Ich habe Hanako einen Verlobungsring geschenkt, sie mir im Gegenzug eine Omega-Armbanduhr. Im kommenden Frühjahr gehen wir auf Standesamt. Anschließend wird gefeiert. Die Details regelt Hanako.
Dass ihm irgendetwas fehlt, wird ihm dadurch bewusst, dass er in letzter Zeit dauernd an Farina denken muss, seine ehemalige Freundin. Liegt es daran, dass er sich bei ihr erwachsen fühlte? Oder einfach, weil die beiden so total verschieden waren? Farina war eine nicht zu durchschauende, unsentimentale, asketische und entscheidungskräftige Person. Das Merkwürdige ist, dass je mehr er an bestimmte Ereignisse in ihrer Beziehung zurückdenkt, die Erinnerung nicht klarer, sondern im Gegenteil verschwommener wird. Nur wie Farina aussah, daran erinnert er sich exakt. Die Linien ihres Ohrs und die Dunkelheit darin hat er noch genau vor Augen. Auch Farina lebte nicht in dieser Welt. Oder anders, sie war überzeugt,
dass die Welt, in der wir leben, ein Traum ist und dass wir in Wirklichkeit alle nur schlafen.
Eine im Grunde traurige, aber wunderbar schlicht und pointiert erzählte Geschichte. Es sieht beinahe so aus, als hätte sich Nanae Aoyama an minimalistischen Altmeistern wie dem Amerikaner Raymond Carver oder dem Norweger Kjell Askildsen orientiert. Oder an Georges Simenon, der gesagt hat, ich habe versucht, alles zu vermeiden, was nach Literatur aussieht. Mein Ziel ist Einfachheit. Das zeichnet auch die dritte und letzte Erzählung mit dem Titel Wildkatzen aus. Sie handelt von einer Art Eindringling bei einem frisch vermählten Paar. Die junge Cousine der Ehefrau kommt für ein paar Tage nach Tokio, um verschiedene Universitäten kennenzulernen und bringt allein durch ihre Anwesenheit das Selbstverständnis des Paares durcheinander. Es entsteht eine unterschwellig erotisch aufgeladene Stimmung, die Aoyama mit Geschick und Einfühlung, einem unbestechlichen Blick und ihrem bewährten, minimalistischen und pointierten Stil heraufbeschwört.
Bruchstücke heißt Nanae Aoyamas Erzählband. Katja Busson und Frieda Lommatsch haben ihn aus dem Japanischen übersetzt. Erschienen ist er im Kass Verlag. Sie hörten eine Rezension von Peter Urban Halle. Literatur von Roma und Sinti. Gibt es sie? Ja, aber nicht oft. Und deshalb will ich die nächsten 2-3 Minuten darauf verwenden, um Ihnen kurz und knapp 2 neue Bücher vorzustellen, die wirklich Seltenheitswert haben. Dabei mag der eine oder die andere von Ihnen längst im Thema stehen. Schließlich erzählt Ursula Krechel in ihrem neuen Roman Geisterbahn ja auch die Geschichte einer deutschen Sinti-Familie. Dennoch, Roma und Sinti kommen selten vor in der deutschsprachigen Literatur und fast genauso selten sind Bücher von Roma und Sinti-Autoren selbst. Deshalb freue ich mich, Sie zuerst auf einen Poesieatlas namens »Die Morgendämmerung der Worte« hinweisen zu können. Ein Werk, für das die beiden Herausgeber Wilfried Ihrig und Ulrich Janetzki über etliche Bibliotheken, Antiquariate und über persönliche Kontakte Lyrik aus vielen Ländern zusammengetragen haben. Herausgekommen ist eine Anthologie, wie es sie in diesem Umfang noch nicht gegeben hat. Und auch wirklich ein Atlas, denn die darin versammelten Roma- und Sinti-Dichter sind nach 24 Ländern geordnet. Die Themen sind vielfältig. Es geht um die Liebe und den Tanz, um die Sprache und das Schreiben und es geht auch um Leben und Sterben im Ghetto, um Auschwitz und um den Krieg. All dies in der umfangreichen Anthologie »Die Morgendämmerung der Worte«, erschienen in der anderen Bibliothek. Den Krieg erlebte auch der polnische Rom Edward Dembicki. Seine Erinnerungen, ich komme jetzt zum zweiten Buch, sind gerade unter dem Titel »Totenvogel« erschienen. Darin erzählt er von seiner Kindheit und seiner Familie. 1935 geboren, erlebte er als Kind den Zweiten Weltkrieg. Seine Familie wurde nicht deportiert, war aber zwischen deutscher Wehrmacht, polnischen Partisanen und der Roten Armee ständig auf der Flucht. Wie sich die Partisanen von den Roma aus der Hand lesen ließen, wie sich die Familie in den polnischen Wäldern und Sümpfen versteckte und wie sie sich nach dem Krieg den Familiennamen Dembicki kaufte. All dies und noch viel mehr erzählt Edward Dembicki in seinem Buch »Totenvogel«. Karin Wolf hat es aus dem Polnischen übersetzt, erschienen ist es in der Friedenauer Presse.
Thank you.
Nächste Woche ist wieder Frankfurter Buchmesse und wie jedes Jahr hat sich die größte Buchmesse der Welt ein Gastland eingeladen. Dieses Jahr ist es Georgien, ein Land mit einem eigenen Alphabet. Kein Wunder also, dass das Gastlandmotto auf dieser Messe lautet »Georgia made by characters«. Im 3. Jahrhundert wurden die Buchstaben entwickelt, die einem ungeübten Auge wie ein ganz wundervolles Gekringel erscheinen. Es lohnt sich, sich dies einmal anzusehen. Und es lohnt sich auch, ein paar der vielen georgischen Bücher zu lesen, die dieses Jahr ins Deutsche übersetzt wurden. Holger Heimann stellt drei davon vor.
Die 18-jährige Lela ist ein Heimkind. Aber warum sie in dem Internat am Rand von Tbilisi aufgewachsen ist, das bleibt im Dunkeln. Womöglich konnten sich ihre Eltern nicht um das Mädchen kümmern. Vielleicht war es auch nur stumpfe Gleichgültigkeit. Die 1990er Jahre, in denen Nana Ekwetimischwili ihren Roman rund um die eigensinnige jugendliche Lela angesiedelt hat, waren schwierige Jahre in Georgien. Die kurze Freude über die Unabhängigkeit war schnell aufgebraucht und mündete in einen Bürgerkrieg und wirtschaftlichen Niedergang. Jeder versuchte sich irgendwie durchzuschlagen, nicht wenige scheiterten. Ekwetimischwili, 1978 geboren, hat diese Zeit als Heranwachsende miterlebt. 2003 hat sie Georgien verlassen und an der Filmhochschule Babelsberg bei Berlin studiert. Mit Filmen wurde sie auch bekannt. Nun hat sie mit »Das Birnenfeld« ihren ersten Roman vorgelegt. Darin erzählt sie von einem georgischen Kinderheim während der Wendezeit.
Dieses Heim gab es und gibt es immer noch in Tbilisi, in einem Randbezirk von Tbilisi. Und ich bin neben diesem Kinderheim aufgewachsen. Als ich dann zurückgekommen bin, habe ich diese Kinder gesehen auf der Straße. Die waren natürlich nicht mehr Kinder, die waren erwachsene Frauen wie ich. Und die haben gebettelt. Und ich fand das irgendwie nicht begreiflich, was ist in den Jahren passiert.
Im Roman sucht Nana Ekwetimischwili nach Antworten. Die Perspektiv- und Haltlosigkeit der Menschen ist groß. Aber kaum irgendwo ist sie so ausgeprägt wie in dem Heim, das den Zusammenbruch der Sowjetunion überdauert hat und in dem die Mauern bröckeln. Für die Anwohner sind die Heiminsassen nur die Debilen, obwohl die wenigsten wirklich behindert sind. Tatsächlich sind es nur Einsame, die sich verlassen vor den Eltern durchschlagen müssen. Das Internat soll ein Schutzort sein, wird jedoch für viele stattdessen zur Bedrohung. Dem Geschichtslehrer, der sich reihenweise an den jungen Mädchen vergreift, war auch Lela einst ausgeliefert. Die peinigende Erfahrung hat sich ihr ins Gedächtnis eingebrannt.
Lela steht am Tisch und sieht seine hagere Hand, seine langen Finger, die den Griff der Schublade umfassen und sie öffnen. Und zugleich sieht Lela sich selbst, klein, mit heruntergelassener Unterhose, das Kleid und den Pullover bis zum Kopf hochgezogen.
Solche einprägsamen Szenen gibt es immer wieder im Buch. Die filmerfahrene Autorin schreibt mit viel Sinn für Anschaulichkeit. Und sie hat mit Lela eine junge Frau geschaffen, die sich vehement gegen die Umstände stemmt. Tränen gestattet sie sich niemals. Das Leben ist für sie eine Schule der Abhärtung. Diese Lehre gibt sie an die Jüngeren weiter. Wer sich behaupten will, darf sich nicht von Trauer und Selbstmitleid niederdrücken lassen. Ihrem anhänglichen Zögling Irakli, der nicht wahrhaben möchte, dass ihn seine Mutter auf Nimmerwiedersehen im Heim abgeliefert hat, bläut die Ältere dies mit aller Entschiedenheit ein.
»Hör auf zu heulen, sei ein Mann«, sagt Lela und legt Tempo zu. »Siehst du nicht, dass sie es dir nicht direkt sagen kann und dass du es selber kapieren musst? Sie kommt nicht mehr, schnallst du es nicht? Wozu denn überhaupt eine Mutter? Bist du nicht groß genug? Kannst du nicht selber laufen und essen und sprechen?«
Der Junge, der da aufgefordert wird, ein Mann zu sein, ist gerade einmal 9 Jahre alt. Eine Ausnahme ist er nicht. Die Kinder, von denen dieses einprägsame Debüt erzählt, sind sich selbst überlassen und dazu gezwungen, früh als Kindlicher abzulegen. Über das nahe Birnenfeld, so denkt Lela, könnte der Weg für die traumatisierten Teenager in die Freiheit führen. Aber welche Freiheit ist das? Was können sie erwarten von einer Gesellschaft, die sich um die Schwächsten und Schutzlosen nicht kümmert? Nana Ekwetimischwili hat ein Buch geschrieben, das den Abgehängten eine Stimme gibt und zugleich Rohheit und Gleichgültigkeit anklagt. Ihr Roman lässt erahnen, wie weit der Weg, nicht nur für die Kinder, in ein besseres Leben ist. Die Umbruchszeit mit all ihren Hoffnungen und Enttäuschungen thematisieren viele georgische Schriftsteller. Schließlich ging die 1991 so begeistert gefeierte Eigenständigkeit des Landes bald schon mit großer Not einher. Auch der 46-jährige Achil Kikoze denkt in seinem neuen Roman darüber nach. Mit »Der Südelefant« hat er einen der geschichtenreichsten und komplexesten Romane über diese Periode geschrieben. Rückblickend meint er,
»90s is something which we do not like much to look back.«
Wir mögen es nicht, auf die 90er zurückzuschauen. Ich glaube, es war so etwas wie eine Prüfung für die Gesellschaft, die wir nicht bestanden haben. Wir haben zwar die Unabhängigkeit erlangt, aber wir waren nicht wirklich bereit dafür. Es liegt nahe, darüber zu schreiben oder Filme zu drehen. Aber viele Menschen haben genug davon. Es ist einfach schmerzhaft.
Kikotze, der sein Geld als Fremdenführer verdient und gern auf verschlungenen Wegen abseits der üblichen Sehenswürdigkeiten durch Tbilisi führt, hat eine faszinierende Form gefunden, um über die aggressiv aufgeladene Zeit unmittelbar nach der Unabhängigkeit zu schreiben. Sein Ich-Erzähler streunt ziellos durch die Straßen der heutigen Stadt und berichtet davon im Protokollstil.
Ich gehe durch die Unterführung und nehme den Ausgang vor der 51. Schule. Dort betrete ich das erstbeste Café. Durch die Glastür kann man die Melikischwili-Straße beobachten und die unzähligen bekannten und unbekannten Gesichter der Passanten.
Seine Wohnung hat der ehemalige Filmregisseur geräumt, weil sein alter Freund Tasso sich dort mit einer Frau trifft. Nun lässt er sich durch die Quartiere der Stadt treiben und wird von der heute so menschenfreundlichen Atmosphäre mehr und mehr aus seiner Melancholie geweckt. Der Autor verrät:
Tbilisi, there is a like one of the main characters.
Tbilisi ist so etwas wie einer der Hauptakteure im Roman. Ich kann nicht sagen, dass ich diese Stadt liebe, aber auf gewisse Weise hat das Buch dafür gesorgt, dass ich eine größere Nähe zu meiner Umwelt empfinde.
Somehow this book makes me closer to my environment.
So geht es auch dem Erzähler während seines fast 12-stündigen Unterwegsseins. Er trifft Bekannte und erinnert sich an den Beginn der Freundschaft mit Tasso. Er denkt an seine Tochter Keto, die in den USA studiert, und an die Frau, die er verloren hat, weil er nicht treu sein konnte. Am intensivsten und fesselndsten aber ist dieser Roman dort, wo aus Assoziationen und Erinnerungsbruchstücken ein immer klareres Bild der von Gewalt geprägten Geschichte Georgiens entsteht. Der Erzähler taucht ein in die Jahre der Anarchie nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und die Zeit der Kriege, in die der junge Staat gleich darauf verwickelt war. Doch die erschütternden Geschichten reichen noch weiter zurück, bis zu den frühen 1920er Jahren und der Periode des sowjetischen Terrors. Es sind Erzählungen davon, wie Menschen ins Visier Stalins und seines georgischen Adlatus Beria gerieten. Vor dem Haus des Geheimdienstchefs angelangt, denkt der Erzähler über dessen Treiben nach.
Beria sah von seinem Balkon aus auf den Schriftsteller, der auf seinen Gehstock gestützt, mit hängenden Schultern auf dem Elberkieze auf- und abspazierte, und dieses Erscheinungsbild machte Beria unruhig und nervös und stachelte ihn zugleich an. Einmal ließ er ihn einladen, zweimal, dreimal, und der Schriftsteller ignorierte die Einladungen.
Dies ist eine der Geschichten, die in georgischen Familien kursieren, von denen niemand weiß, ob sie sich wirklich genauso zugetragen haben. Verbürgt ist, dass der bekannte Schriftsteller Michail Tschawachischwili, der da spazieren ging, verhaftet und ermordet wurde. Dass Georgier allerdings nicht nur Opfer, sondern auch Täter waren, wird gern ignoriert. Achil Kikotze durchkreuzt mit seinem Roman jedoch die verbreitete Erinnerungskultur und sagt:
Sometime politicians are putting things very easy.
Politiker stellen manches von Zeit zu Zeit sehr vereinfacht dar. Russland ist schlecht. Georgien wurde in das sowjetische Imperium einverleibt. Das war's. Aber Stalin kam aus Georgien, Beria ebenso. Die bolschewistischen Ideen waren sehr populär hier. Als die Sowjetunion kollabierte, waren nur 5% der Russen Mitglieder der kommunistischen Partei. Raten Sie, wie viele es in Georgien waren? 16%.
Guess how many was in Georgia? It was 16.
Das schwierige Erbe lässt sich nicht einfach abschütteln. Dieser Roman ist ein Plädoyer dafür, individuellen Verstrickungen und Selbsttäuschungen auf die Spur zu kommen. Eine fixe Anleitung liefert er nicht. Wie soll man weiterleben, fragt Keto einmal ihren Vater. Seine Antwort: irgendwie. Leben oder Tod, das ist auch die Frage in dem historischen Kriminalroman Royal Mary von Abo Yashagashvili. Der Autor, der unter anderem in München studiert und Deutsch gelernt hat, führt ins 19. Jahrhundert und lässt in seiner Heimatstadt Tbilisi eine ganze Schar abgebrühter Ganoven und illustrer Spione unterschiedlicher Nationalität aufeinandertreffen. Engländer, Russen, Franzosen, Italiener, Türken und Deutsche. Sie alle sind in den Straßen der Stadt unterwegs und schmieden sinistre Pläne, wie sie ihren Einfluss über die Region hinaus ausdehnen können.
Eigentlich war es für die Deutschen bereits ziemlich spät, um noch ein Plätzchen unter der persischen Sonne zu ergattern. Besonders verdrießlich war es, dass die wichtigtuerischen Österreicher vor ihnen einen Fuß in die Tür bekommen hatten, und man durfte annehmen, dass sie nicht gekommen waren, um orientalische Märchen zu sammeln. Die Zahl deutscher Sicherheitsoffiziere im Osten stieg jedenfalls. Sie liefen unauffällig umher wie andere Menschen auch, gekleidet als Reisende und Jäger, und versteckten geheime Papiere in Truhen mit doppeltem Boden und in den Tiefen ihrer Stiefel.
In diesem verwirrenden Krimi ist nichts und niemand sicher. Ausgelöst durch die Entführung des Rennpferds Royal Mary jagt jeder jeden. Ein Mord in Tiflis ist dabei ein nicht ganz passender Untertitel, denn in dem Buch wird gemeuchelt und gemordet, dass das Blut nur so auf das Straßenpflaster tropft. Wer als Leser nicht wachsam ist, der geht, wie manch einer der Akteure auch, schnell verloren inmitten des Verwirrspiels aus Intrigen, Bündnissen und Hinterhalten. Rasant schnell wechseln beständig Perspektiven und Schauplätze. Aber Royal Mary ist dabei kein dunkles, sondern ganz im Gegenteil ein heiter, beschwingtes Buch. Wie schon bei Achille Kikotze bestimmt auch hier die flirrende und zugleich warme Atmosphäre der Stadt den Ton. Ihr kann sich auch der deutsche Geheimdienstmann von der Golz nicht entziehen.
Er schritt weiter voran und so allmählich näherte er sich dem asiatisch geprägten Teil. Jetzt wechselten asiatische mit ihr nach europäischem Geschmack errichteten Häusern. Ein Perser mit geschorenem Kopf arbeitete in einer Barbierstube. Massen von Menschen gingen in Teehäusern und Kneipen ein und aus. Enge, krumme Gassen führten dorthin.
Das Zusammenleben in dieser Stadt, auf Märkten und Rennbahnen, in Kaschemmen und Bädern, gehorcht ganz eigenen, kaum durchschaubaren Regeln. Das vielstimmige, bunte Völkergemisch erweist sich in seinem mit Witz und Sympathie gezeichneten anarchisch anmutenden Alltag dabei letztlich als resistent gegen jede feindliche Intervention von außen. Das ist die bemerkenswerte Pointe am Ende eines wilden Ränkespiels. Abo Yashagashvili zielt mit seiner Geschichte aus dem 19. Jahrhundert nicht auf die Gegenwart, und doch sieht er Parallelen zwischen damals und heute.
Tiflis ist immer eine interkulturelle Stadt, internationale Stadt gewesen. Also hier gab es ganz unterschiedliche Welten, ganz unterschiedliche Nationen, die nebeneinander wohnten. Also in diesen Innenhöfen bis heute gibt es 5, 6, 7 Familien aus ganz unterschiedlichem Hintergrund, aus ganz unterschiedlichen Nationen. Also, und es hat hier alles so friedlich gegangen, immer ständig. Und also diesen Hauch haben wir, Gott sei Dank, immer noch.
Die georgische Hauptstadt ist im Laufe ihrer Geschichte 29 Mal eingenommen und zerstört worden. Doch ebenso oft wurde sie wieder aufgebaut. Dass der Zusammenhalt der Menschen hier noch immer über alle Katastrophen hinweg triumphiert hat, macht kaum jemand so deutlich wie Abo Yashagashvili. Sein Tbilisi ist ein westöstlicher Sehnsuchtsort. Wörtlich übersetzt heißt Tbilisi übrigens warme Quelle.
Holger Heilmann besprach drei neue Bücher aus Georgien: Nana Ekvitimishvilis Roman Das Birnenfeld, Achille Kikotzes Der Südelefant und Abo Yashagashvilis Krimi Royal Mary. Die Bücher sind erschienen bei Surkamp, Ullstein und in der Edition Fototapeta. Die Sendung geht zu Ende. Wir haben ungewöhnlich viele Bücher vorgestellt. Die georgischen Titel habe ich gerade genannt. Außerdem besprachen wir Den Klang geheimer Harmonien, den letzten Band aus Anthony Powells Serie Ein Tanz zur Musik der Zeit. Und das dazugehörige Handbuch von Hilary Sperling, Einladung zum Tanz. Beide Bücher sind erschienen im Elfenbein Verlag. Dann sprach ich mit Unda Hörner über ihr Buch 1919, Das Jahr der Frauen, und den von ihr mit herausgegebenen literarischen Frauenkalender 2019 aus dem Verlag Ebersbach und Simon. Danach gab es eine Rezension zu Nanae Aoyamas Roman Bruchstücke, Kass Verlag, und eine Kurzkritik zu zwei Büchern von Roma und Sinti-Autoren, den Poesieatlas Die Morgendämmerung der Worte und Edward Dembitzkys Lebenserinnerungen Totenvogel, erschienen in der anderen Bibliothek und in der Friedenauer Presse. Die Musik in dieser Sendung kam vom Album Hot Jazz Club Tracing Django Reinhardt vom Benjamin Schmidt Jazz Quartet. Alle Beiträge finden Sie wie immer zum Nachhören auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de. Jetzt hören Sie die Nachrichten und um 20 nach 6 senden wir das Hörspiel am Sonntag, Torschlusspanik von William Gaddis. Und wer noch mehr Literarisches hören möchte, wird heute Abend fündig in den SWR 2 Musikpassagen um 23.05 Uhr. Denn dann heißt es Make Your Joyce, eine Sendung über die Spuren von James Joyce in der Popkultur. Im Lesenswertmagazin verabschieden sich jetzt Andrea Gräß in der Technik und Katharina Borchert am Mikrofon.